Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Menschen in der Zeit. Heute mit Adolf Muschk, Schriftsteller, Erzähler, Philosoph. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Der Schweizer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Adolf Muschk gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Erzählern der Gegenwart. Er gilt neben Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt zu den bekanntesten Autoren der Eidgenossenschaft. Er wird auch als Meister der knappen Erzählform bezeichnet. Der bei Emil Steiger promovierte Germanist und Philosoph Muschk wird im Mai dieses Jahres 80 Jahre alt. Herr Professor Muschk, ich komme mit meinen Fragen wohl kaum in eine angemessene Nähe Ihres reichen Lebenswerkes, Herr Muschk. Aber das sind Sie vermutlich gewohnt. Schließlich waren auch Sie einmal im journalistischen Bereich tätig und wissen, dass man in 15 Minuten vieles, aber nicht alles sagen kann. Apropos Fragen, Herr Muschk, im richtigen Moment die richtigen Fragen zu stellen, das ist ohnehin eine hohe Kunst. Sie haben sich in Ihrem Opus Magnum, der Rote Ritter, mit dieser Urfrage im Gralsgeschehen Parzivals auseinandergesetzt, im rechten Augenblick die richtige Frage zu stellen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist ja unzählige Male gestellt worden. Es hat auf diese Frage auch unzählige Antworten gegeben. Stelle ich jetzt diese Frage an Adolf Muschk im richtigen Moment?
Das wird sich herausstellen. Das weiß man immer erst hinterher. Ich glaube, die wichtigsten Fragen erkennt man ohnehin daran, dass sie nicht zu Antworten führen, sondern zu größeren Fragen. Ich habe in Japan gelernt, dass man große Fragen eigentlich nur mit seinem Leben und nicht mit dem Mund beantworten kann. Also die richtigste Antwort ist die falsche, wenn sie der falsche Mensch gibt oder wenn er sie in einer Situation gibt, die in gewissem Sinne, im tiefen Sinne nicht die wahre ist. Also eigentlich sind die wortlosen Dinge, das wissen wir, zwischen Menschen sind die entscheidenden. Wenn diese Resonanz des Schweigens fehlt, dann nützen alle Worte nicht und vor allem die schönen Worte nicht. Das Pech des Schriftstellers ist nur, dass er Worte machen muss. Und ein paradoxes Projekt hat mit vielen Worten nicht nichts zu sagen, sondern sich der offenen Stelle zu nähern, die durch keine Frage berührt werden kann.
Der Intellekt und die Fantasie sind Voraussetzungen für ein allgemein gültiges Meisterwerk des geistigen Schaffens, Herr Muschk. Muss diesem existenziellen Dualismus noch eine weitere Gabe oder Begabung hinzugefügt werden?
Wenn man sie hinzufügen könnte, wissen Sie, ein bisschen Gnade muss ja auch dabei sein. Das kann man auch ein bisschen kleiner ausdrücken, ein bisschen Glück. Also der Glücksfall, das, was die Griechen da Kairos genannt haben, das ist unentbehrlich. Und wie gesagt, die richtige Frage im falschen Augenblick ist auch die falsche Frage. Ich habe ein wunderbares Zitat Schillers zu diesem Problem, von dem wir reden. Das ist ein schlichter Vers, der nur durch seine Betonung wirkt. Die Frage ist, warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen? Und nun kommt die entscheidende Stelle. Spricht die Seele, so spricht ach schon die Seele nicht mehr. Nur die Betonung des Pentameters macht im Grunde, zeigt das Paradox des Sagens.
Mit zwei großen Autoren der Vergangenheit setzt sich der Literat, Gelehrte und Wissenschaftler Adolf Muschk immer wieder auseinander, nämlich mit Gottfried Keller und mit Johann Wolfgang von Goethe. Es heißt, wenn Sie, Herr Muschk, von dem einen oder den anderen sprechen, sprechen Sie auch von sich selbst. Wo läuft hier der rote Faden zusammen?
Diesen Satz darf ich mir nicht zu eigen machen. Er wäre eine ungeheure Anmaßung. Natürlich besteht der Reiz und auch die Gnade großer Dichtung darin, dass sich der Leser wiedererkennt. Aber das trifft nicht nur auf mich zu, erstens. Und zweitens, er erkennt etwas von sich wieder, was ihm vorher und ohne diesen Text, ohne Keller, ohne Goethe nicht bekannt gewesen wäre. Und auch da liegt es am Wie und nicht am Was. Also das Wie ist wirklich das Entscheidende, nicht Inhalte, das, was die moderne Computerkommunikation Content nennt, das ist gewissermaßen das Entbehrlichste an der Sache. Aber wie Goethe schon gesagt hat, um ihn gleich zu zitieren, die Form ist das Eigentliche und die Form ist, sagt er, ein Geheimnis den meisten.
Alle große Kunst, Dichtung, Musik, Malerei hat immer auch einen transzendentalen Charakter. Künstler wie Sie sind Seismographen der Wahrnehmung von Tatsachen und Widersprüchen in der Welt. Meine Frage jetzt, sind Dante, Bach, Mozart, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Goethe, Shakespeare denkbar ohne diese Transzendenz? Und wie würde eine atheistische Entsprechung zu diesen großen Geistern und Denkern eigentlich lauten?
Ich wage den kühnen Satz, dass Sie zwischen der religiösen Dimension und dem Atheismus in der ganz großen Kunst nicht mehr unterscheiden müssen, weil der gemeinsame Fluchtpunkt, die gemeinsame Essenz ist das Spiel. Um nochmal Schiller zu zitieren, der Mensch sei nur da ganz Mensch, wo er spiele. Dieses Spiel ist etwas sehr Ernstes. Goethe hat seinen eigenen Faust am Schluss diese sehr ernsten Scherze genannt. Und ich denke auch bei Gottfried Keller, der ja ein explizit nicht religiöser, nicht theistischer Mensch war, der seinem Gott abgesagt hatte, weil er glaubte, er könne Gott am besten dadurch dienen, dass er sein Werk liebe, also die Schöpfung, dass es der Schöpfung nahe sei, sich auch mit dem Tod, mit dem eigenen Ende versöhne. Diese Abwendung vom Religiösen, also vom scheinbaren Ernst in das scheinbare Spiel, das ist für mich das Entscheidende an der Dichtung. Eine Predigt oder ein erbaulicher Text ist etwas ganz anderes. Da kann man versuchen, das Geheimnis unmittelbar anzusprechen und muss es dann doch offen lassen. Und in derselben Situation dreht sich der Künstler sozusagen um und beschäftigt sich nur mit seinem Spielzeug, in der Gewissheit, dass auch dieses Spielzeug von Gott ist.
Scheinbarer Themenwechsel. Es gibt eine UNO-Konvention, die Menschenrechte, die Menschenwürde universal schützen soll. Doch wird dieses Recht immer wieder in eklatanter Weise gebrochen. Zurzeit etwa in Somalia, in Nigeria, in Nordkorea und so weiter. Was, Herr Muschk, ist eigentlich die Menschenwürde? Liegt der Ursprung dieses Begriffes nicht in der Religion? War es nicht Jesus Christus, der die Menschenwürde kompromissloser sanktionierte, als es je vorher und nachher geschehen ist?
Ja, darauf sollte ich einem Mann von Radio Vatikan nicht ketzerisch antworten müssen. Aber die ketzerische Antwort meine würde lauten, die Religion ist ebenso lange und ebenso oft leider ein Hindernis für diese Menschenwürde gewesen. Das erleben wir heute an einer anderen monotheistischen Religion, die uns Angst macht, aber uns auch an eine Zeit erinnert, wo unsere Kirche, die eigene Kirche, einen ganz anderen Begriff, einen nicht-jesuanischen Begriff der Menschenwürde hatte, ein autoritäres System war, die Seelen unterwarf, übrigens im Mittelalter durchaus im Gegensatz zum damals toleranten Islam. Und ich gebe Ihnen recht, der Kern des Evangeliums ist genau das, wovon wir reden und eigentlich nicht reden sollten. Aber die Feindesliebe ist eine so übermenschliche Forderung, dass wir nur an ihrer Ungeheuerlichkeit und an ihrem Paradox sozusagen den göttlichen Kern wahrnehmen müssen und uns auch eingestehen müssen, dass wir vor diesem Maß nie genügen, auch die Kirche nicht. Der gegenwärtige Papst ist für mich ein wunderbares Beispiel eines Mannes an der Spitze, der weiß, dass die Spitze auch die Tiefe der Demut bedeutet.
Viele ihrer Texte, Herr Muschk, handeln von der Liebe. Von der Liebe zwischen zwei Menschen, sind also Liebesgeschichten. Vom Individuellen jetzt auf die Allgemeinheit übertragen, nämlich eines der Hauptgebote der Christenheit lautet ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist dieser Anspruch nicht eine Überforderung an die menschliche Beschaffenheit?
Der letzte Anspruch ist paradoxerweise vielleicht die geringste Überforderung, denn uns selbst lieben, das tun wir ja nur zu sehr. Die Forderung, den anderen so zu lieben wie uns selbst, ist die Zumutung. Und dass wir dabei nicht selbstgerecht verfahren dürfen, das lehrt uns das Evangelium auch, wenn Sie an das Gleichnis von der Sünderin im Hause des Pharisäers denken. Das war ja kein Gleichnis, sondern da hat Jesus den ungeheuren Satz gesagt, also in der deutschen Übersetzung, die mir zugänglich ist: Ihr ist viel vergeben, denn sie hat viel geliebt. Das ist von einer Sünderin gesagt. Und wem viel zu vergeben ist, der ist Gott in gewissermaßen näher als derjenige, der sein Leben lang gewissermaßen eine Sparkasse bei Gott angelegt hat, auch eine Sparkasse des Lebens, und glaubt, sie bringe ihm dann unendliche Zinsen.
Die Bibel ist bekanntlich das meistgelesene Buch der Geschichte. Auch für Goethe war die Bibel ein Buch der Poesie, die Quelle einer beeindruckenden Sprache. Welchen Stellenwert nimmt das Buch der Bücher bei Adolf Muschk ein?
Ja, wenn ich einen Augenblick von Goethe reden darf, hat er seine Mühe mit dem Neuen Testament gehabt. Sein Feld war das Alte Testament, die gewaltigen Erzählungen der Patriarchen, bei denen er sich immer wieder erholt hat. Er wollte ja selbst schon den Josefsroman schreiben, den Thomas Mann viel später dann ausgeführt hat. Er hat ja vieles an der kirchlichen Symbolik nicht vertragen, das Glockengeläut zum Beispiel oder den Skandal der Passion, den er eben als Skandal empfunden hat. Die Kreuzigung ist ja eine Todesstrafe, die im römischen Altertum nur den niederen Verbrechern zugemutet war, auch den Staatsverbrechern. Das alles hat ihn auch gestört. Und ich finde, ich bin meinerseits Protestant genug, um zu glauben und zu wissen, dass das Ärgernis im Zentrum des Christentums für den Glauben ganz unentbehrlich ist. Da bin ich ein Kierkegaarder. Also eine Kirche, deren Botschaft zu glatt im Evangelium aufgeht, der kann ich nicht ganz trauen.
Eine letzte Frage, und zwar ein Wort noch zu Europa. Ist es nicht ein Wunder, ein politisches Wunder, dass Europa in ein Bündnis von 28 Staaten zusammengefasst ist? Sie, Herr Muschk, haben die Europäische Union einmal sogar als das bis jetzt wichtigste Projekt der bisherigen Menschheitsgeschichte bezeichnet. Und dennoch spricht man heute vorherrschend von einer europäischen Krise. Wie muss der nächste Qualitätssprung aussehen, der die Krise überwinden, der Europa retten wird?
Ich fürchte, er ist immer aus Not geboren. Europa wäre nicht zusammengekommen, oder sagen wir, die EU wäre nicht zusammengekommen ohne den abgrundtiefen Sündenfall des Zweiten Weltkriegs, an dem der eigentlich nur Besiegte zurückgelassen hat. Und dieser Schock war nötig, um zu erwachen. Ich möchte sagen, für das Minimum einer gemeinsamen Verständigung aufzukommen. Ich wünsche Europa nicht, was ich fürchte, ist Tatsache. Es braucht wieder eine Krise, hoffentlich nicht dieses mörderischen Umfangs, damit es zu sich selbst kommt. Und ich unterscheide im Übrigen sehr wohl zwischen Europa und der EU. Die EU ist ein politisches Projekt. Europa ist und bleibt ein kulturelles Projekt, das so weit ist wie die Welt, so weit wie die Beziehungsfähigkeit europäischer Völker und europäischer Menschen zu Menschen anderer Kulturen reicht. Petersburg ist eine europäische Stadt, wenn es je eine gab. Sie wurde von Italienern und Tessinern gebaut und von Peter als Öffnung zu Europa gedacht. Wir können auch Russland nicht abschreiben, aber es wird sicher nicht Mitglied der EU sein können. Es hat eine andere geschichtliche Rolle.
Das war Menschen in der Zeit. Heute mit Adolf Muschk, Schriftsteller, Erzähler, Philosoph. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.